ist eine enorme Erwartungshaltung, heißt auch schnelle Unzufriedenheit bei relativ schnellen Erfolgslosigkeit. Das ist einfach ein Gemisch, was sehr, sehr explosiv ist. Ja? Und wenn du dann noch in der Regel keine klare Philosophie hast, viele Manager, Sportdirektoren, Sportvorstände und Trainer verschleißt, permanent halbe Mannschaften pro Saison austauscht, dann wundert mich das nicht, dass du einfach nicht erfolgreich bist. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn du nach einer gewissen Zeit eventuell eben auch Geldprobleme hast. Das Hauptproblem meiner Meinung nach ist allerdings die Philosophiefrage.
Ich begrüße, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blutgrätsche, der Fußballtalk. Die Republik schwitzt, der Fußball rollt. Dennis ist heute am Hallo Dennis, ich grüße dich.
Hallo an alle und hallo an dich, Aytac. Ich freue mich.
Hallo Dennis, grüße dich. Dennis, wir haben letzte Woche über die Champions League gesprochen. Die ist jetzt die letzten beiden Tage auch angelaufen. Hat dein Ereignis der Woche irgendwas damit zu tun oder hast du was anderes genommen?
Nee, hat damit zu tun, aber vorweg muss ich sagen, dass wir die größten Fußballfachmänner der Nation sind, glaube ich, weil jeder Tipp, den wir getroffen haben, eingeschlagen ist. Das habe ich auch so noch nie erlebt.
Mhm. Sollten wir was für Tippfreunde in Zukunft noch machen im Podcast?
Auf jeden Fall. Nee, mein Ereignis der Woche war für mich auch die größte Überraschung seit ganz, ganz langer Zeit. Andrea Pirlo als neuer Trainer von Juventus Turin. Finde ich auf der einen Seite mega geil, muss ich zugeben, aber war sehr, sehr überrascht und ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob das der größte Flop des Jahres wird oder ob es eine Wendung à la Pep Guardiola nimmt, was ich mir natürlich wünschen würde, weil er als Spieler schon immer auch ein Spieler war, den ich schon sehr, sehr gemocht habe. Ich diesen Feingeist, diesen Lenker und Denker im Mittelfeld fand ich schon immer sensationell, aber ohne Trainererfahrung so eine Truppe zu übernehmen, habe ich schon großen Respekt vor, muss ich sagen.
Finde ich jetzt cool, dass du das Thema genommen hast. Ich war gestern nicht von dir bekommen, ehrlicherweise. Ich lag da, um ehrlich zu sein, am See, als du mir das geschickt hast, dass Andrea Pirlo tatsächlich Juve ab sofort trainieren wird, war ich sehr, sehr überrascht. Das hast du auch in meiner Reaktion in der WhatsApp-Nachricht schon nicht gemerkt. War für mich, denke ich ähnlich wie du, einer meiner Lieblingsfußballer und in der Zeit, wo er gespielt hat bei Milan und bei Juventus, ist ja auch so, ja, der ist nicht viel älter als ich, also ich habe seine ganze Karriere miterleben dürfen quasi, ne? Aber ich habe dann mal überlegt, ich weiß nicht, ob ich je ein Beispiel kennengelernt habe, dass jemand komplett ohne Trainererfahrung ein solches Top-Team übernimmt. Du hast gerade von Pep Guardiola gesprochen, aber Pep hat ja die zweite Mannschaft von Barca davor wenigstens trainiert. Andrea Pirlo ist letzte Woche am 30. Juli erstmal zum U23-Trainer von Juve benannt worden und gestern dann, also am 8. August, dann, nachdem Sarri dann entsprechend freigestellt wurde, zum Cheftrainer. Also cool, wie ich den finde und der sicherlich auch gut zu Juve passt, aber mit einer der besten Teams der Welt und einem solchen Starkader komplett ohne Trainererfahrung. Ah, wird ganz, ganz spannend. Wird ganz, ganz spannend. Ich bin da sehr gespannt. Was wäre denn dein Tipp gewesen für den Juve-Posten?
Ja, wir haben ja auch.
Pirlo war es sicher nicht.
Nee, wir haben ja gestern, bevor die Bekanntgabe kam, haben wir auch drüber diskutiert. Mein Tipp war ja Pochettino vielleicht. Du hast Inzaghi ins Rennen geworfen.
Von Lazio, ja.
Ich muss sagen, dass ich nicht den kompletten Fokus auf der italienischen Liga habe. Es interessiert mich, aber da habe ich schon mehr Fokus auf der Premier League zum Beispiel. Aber ja, also italienische Mannschaften neigen ja gefühlt dann doch immer mehr auch einen italienischen Trainer zu nehmen, was ich auch grundsätzlich in Ordnung finde. Aber auf Andrea Pirlo wäre ich im ganzen Leben nie gekommen. Und da muss ich sagen, ich wünsche ihm von Herzen alles Gute. Ich favorisiere aber trotzdem die Variante, die ich sehr, sehr sympathisch finde, zum Beispiel wie Miroslav Klose jetzt seine Trainerkarriere gestartet hat, komplett ohne Eitelkeiten, erstmal in der U17, zwar bei Bayern München, keine Frage, aber trotzdem erstmal wirklich von der Pike auf auch den Job zu lernen, weil ich selber auch die Erfahrung immer wieder mache, dass der Job schon sehr, sehr anspruchsvoll ist. gar nicht mal vom reinen Fußballwissen, sondern wirklich auch, wie gehst du mit Situationen um, wenn ein Spieler zum Beispiel sich nicht verhält, wie es deinem Verhaltenskodex entspricht zum Beispiel. Dann brauchst du manchmal Fingerspitzengefühl, da musst du manchmal draufhauen, manchmal musst du lange Leine haben. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Dazu in einer Medienwelt, die immer komplizierter wird. Er hat den großen Vorteil, dass die Spieler ihn respektieren werden, weil er ein absoluter Star in Italien ist, einer der besten Spieler aller Zeiten. Trotzdem wird es sehr, sehr spannend sein. Also ja, mein Tipp war es nicht.
Der Maestro wird ab der kommenden Saison Juventus trainieren. Wir kommen später mal ein bisschen darauf zu sprechen, über die Champions League Achtelfinal-Rückspiele. Ich hau erst mal mein Ereignis der Woche raus. War jetzt keine große Überraschung mehr. Man hat schon seit ein, zwei Wochen immer wieder drüber gelesen, aber ich hätte doch gedacht, dass es in eine andere Richtung geht. Max Kruse geht zu Union Berlin, war für mich so ein bisschen mein Ereignis der Woche. Finde ich cool, muss ich sagen. Auch seine Vorstellung gestern, als er dann auch gesagt hat, er ist nicht da, um sich um das Berliner Nachtleben zu kümmern. Das ist so etwas, was ihm in der Türkei bei seiner letzten Station und Medien vor allem ein bisschen vorgeworfen wurde, dass er sich mehr in Shisha-Cafés aufhält als auf dem Fußballplatz. Ich finde, dass er ein super Fußballer ist und für mich hat Union mit der Verpflichtung enorm an Attraktivität dazu gewonnen. Ich finde immer, dass solche Mannschaften, wenn sie mal so einen Spieler verpflichten oder halt einen ganz renommierten Trainer oder einen ganz kunterbunten Trainer oder Spieler, das bringt schon immer ganz, ganz viel. Und von dem her muss ich sagen, fand ich sehr positiv diese Verpflichtung. Wie empfindest du, Max, Weg zu Union Berlin? Schalke wäre mein Tipp gewesen übrigens, nicht mal Bremen, Schalke wäre mein Tipp gewesen.
Ja, also ich finde den Wechsel sensationell. Also ich hätte mir Schalke auch gut vorstellen können, weil er, glaube ich, auch ein Spieler für Schalke gewesen wäre, der den sehr, sehr, sehr gut getan hätte, weil er einfach, glaube ich, auch immer noch Minimum 10 bis 10 Punkte pro Saison garantiert. Und das war, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen das Hauptproblem von Schalke. Aber ich
find, und ablösefrei ist, ja, was bei Schalke gerade ganz wichtig ist.
Das stimmt, ja. Er wird trotzdem ein fürstliches Gehalt bekommen, auch bei Union Berlin. Aber ich finde den Wechsel hochsympathisch. Du weißt ja, dass ich auch Urs Fischer sehr, sehr gut finde. War ja auch mein Trainer der Saison oder generell der Typ der Saison für mich der Bundesliga. Ich finde das gut. Ich finde, Union hat mich sehr, sehr positiv überrascht in der Bundesliga. Ich möchte sie nicht mehr missen in der Bundesliga. Sie spielen das sehr, sehr solide. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe sie auch nicht für mich unter den Abstiegskandidaten, weil ich glaube, die sehen das relativ nüchtern. Sie wissen, worauf es ankommt. Sie wissen auch, wo sie sich verstärken müssen. Sie holen sich auch immer Erfahrung in die Truppe rein. Und wenn Max Kruse nur ansatzweise sein Potenzial abruft, dann ist er natürlich auch wieder ein absoluter Gewinn für die Bundesliga. Ich fand es schade, dass er in die Türkei gegangen ist. Ich hätte ihn auch letzte Saison schon gerne in einem Team wie Schalke oder Frankfurt war ja interessiert gesehen, weil er natürlich einfach ein geiler Zocker ist. Ich glaube, menschlich sagt er seine Meinung. Ich glaube, er ist nicht immer einfach. Er hat Ecken und Kanten, aber das ist ja auch das, was wir in der Bundesliga brauchen. Das ist ja auch das, was auch ein erfolgreiches Team ausmacht, dass du auch Jungs in der Truppe hast, die ihre eigene Meinung, ihren eigenen Kopf haben, weil das sind dann die Jungs auch meistens, die auch ein Spiel mal entscheiden können. Und von daher finde ich das top und hoffe, dass er auch einschlagen wird.
Ich finde es auch hochsympathisch, dass er zurück ist und bei Union Berlin, wie gesagt, ist ein Transfer, was für beide Seiten eine riesige Win-and-Win-Situation, wie man so schön sagt, auch am Ende sein kann. Von dem her freuen wir uns, dass Max wieder in der Bundesliga zurück ist und auch schon mit Union auf dem Trainingsplatz steht. Dennis, die Vorbereitungen laufen schon von den Bundesligisten. Die einen bereiten sich, hat man letzte Woche schon, bereiten sich auf die neue Saison vor, die anderen bereiten sich auf die neue Saison vor und spielen noch nebenbei Europa League, Champions League etc. Also ganz, ganz komische Konstellation, die halt einfach in dem Pandemie einfach das erfordert. Die Europa Cup Woche fangen wir ganz kurz mit den dreien in der Europa League an. War zu erwarten, oder? Dass außer Leverkusen die anderen beiden das nicht mehr packen werden, Wolfsburg und Frankfurt.
Ja, also ich glaube, war wirklich so auch zu erwarten. Leverkusen war für mich souverän, nicht besonders toll alles, aber sehr souverän. Haben natürlich jetzt einen Hammergegner mit Inter. Die Eintracht ist mit einer Riesenhypothek ins Spiel gegangen. Da wäre schon eine Sensation vonnöten gewesen. Und ich glaube, Donetsk war einfach ein Ticken besser als Wolfsburg. Das haben die Wolfsburger ja auch selber gesagt. Da wäre noch alles drin gewesen. Aber ich glaube, der letzte Genickbruch war dann einfach, dass Brooks kurz nach der gelb-roten Karte von Donetsk dann selber vom Platz geflogen ist. Und das war dann natürlich denkbar schlecht. Und hinten raus war es dann auch verdient. Ich glaube, da brauchen wir keine großen Worte mehr drüber zu verlieren. Wäre schön, wenn Leverkusen da ganz, ganz weit kommen würde. Aber sie haben natürlich jetzt mit Inter und Andrea Conte schon ein absolutes Brett vor sich. Bin ich gespannt. Also ich würde Leverkusen nicht als Favoriten bezeichnen, muss ich sagen.
Wünschen wir Bayer trotzdem viel Erfolg bei der NRW. Die haben ja Heimspiel und ja, bin bei dir. Es wird eine ganz, ganz kräftige Geschichte gegen Inter Mailand. Aber ich sehe sie nicht ganz chancenlos. Und wenn sie das überstehen, dann ist wirklich alles möglich. Kommen wir zur Champions League, zur Creme der Creme des europäischen Fußballs. Freitag hatten wir die Hammerbegegnung, Man City gegen Real Madrid, lieber Dennis. Ein gutes Spiel. Hat mit dem erwarteten Ausgang, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, du hast gerade nochmal erwähnt, was für Tippkönige wir auch sind. Es war aber auch tatsächlich das, was wir letzte Woche auch gesprochen hatten, Ramos fehlen in der Realabwehr, der Genickbruch für Real, oder? In diesem Spiel, so wie es auch Rafael Varane so gemacht hat. Natürlich ein völlig gebrauchter Tag, aber auch so ein Rafael Varane ist zwar erfahren mittlerweile auch schon, aber trotzdem ja noch jung. Einfach dieser Mentor nebendran, dass wirklich so ein Spiel rauskommen kann bei einem und mehrfachen Champions-League-Sieger, wie wir es bei Rafael Varane am Freitag gesehen haben.
Ja, also ich würde, also ja, definitiv, wenn Ramos nicht auf dem Platz steht, ist es eine andere Mannschaft, definitiv, aber ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren, weil du kennst das von dir selber, du fährst auch manchmal auf die Arbeit und hast auch mal einen rabenschwarzen Tag, ja, du fährst zu Kunden und denkst, oh, heute habe ich die geilsten Produkte der Welt bei mir, aber bringst irgendwie nichts auf die Kette.
Und, noch nie erlebt.
Leider Gottes, wir zollen das einem Fußballer nie, also das darf als Fußballer nie passieren, schon gar nicht in so einem Spiel, aber leider Gottes passiert das auch Fußballern manchmal auf allerhöchstem Top-Niveau und ich bin riesen Fan von Varane, das ist für mich einer der besten Innenverteidiger der Welt, aber ja, war ein beschissenes Spiel von ihm und er hat das Ding auch verloren, hat es dann auch nach dem Spiel gesagt, was soll er auch groß sagen, die zwei Schnitzer waren schon entscheidend. Für mich war aber auch der taktische Auftritt von Real einfach nicht gut genug, um ein gutes bis sehr gutes Manchester City, die mal wieder überragend von Guardiola eingestellt waren in meinen Augen, zu schlagen. Es war für mich mutlos ein bisschen, wenn ich die beiden Mannschaften vergleiche. Man City hat für mich 90 Minuten Real Madrid permanent hoch angelaufen, permanent unter Druck gesetzt, permanent gestresst, ja, und dann provozierst du manchmal eben auch Fehler bei Real, vor allem im Pressingverhalten, das war für mich viel, viel, viel zu wenig, ein Eden Hazard, ein Rodrigo, da habe ich einfach nicht dieses Feuer und dieses Brennen gesehen, wie bei einem Raheem Sterling oder Gabriel Jesus, ja, oder Phil Foden, die da vorne permanent Druck gemacht haben, die da permanent aggressiv waren, die auch eklig waren, und dazu kommt es, dass Man City eben einfach wie gewohnt in Ballbesitz wieder all ihre Qualität ausgespielt haben. Für mich gibt es keine Mannschaft auf der Welt, die besser Drucksituationen spielerisch auflöst als Manchester City. Also da geht wirklich einem, aus Trainersicht geht einem das Herz auf, wie gut die Jungs auch unter Druck sind, wie einfach sie das Spiel aussehen lassen. Das war schon richtig gut. Ja, von daher, man kann es einfach machen und auf Varane schieben, ist auch die halbe Wahrheit bis die ganze Wahrheit, aber für mich muss ich auch sagen, hat das Coaching-Duell zwischen den zwei Giganten auch klar Guardiola gewonnen, weil ich bei Real nicht diesen ganz, ganz klaren Plan gesehen habe, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber für mich war auch klarer Punktsieger Pep im Vergleich mit Sisu.
Also ja, ohne Courtois geht das Ding 4-5-1 für Manchester City aus. Also für mich war City auch klar die bessere Mannschaft. Courtois hat zwei, dreimal richtig gut reagiert, vor allem gegen Raheem Sterling. Klar waren die Patzer von Varane zu denkbar. schlechtesten Zeitpunkt und halt auch so riesig, dass du halt von so einem Weltklasse-Innenverteidiger einfach nicht erwartest, was natürlich ein zusätzlicher Genickbruch war. Aber von der Einstellung her, vom taktischen Verhalten her und von der Fitness-Cleverness her, gebe ich dir absolut recht, hat City es verdient. Und ja, wie gesagt, auch ohne die Varan-Fehler war die Chancenmehrheit auf ihrer Seite. Und von dem her kann man da das abhaken, indem wir sagen, verdienter Auftritt oder verdientes Weiterkommen für Manchester City. Es wird jetzt gegen Olympique Lyon gehen. Da haben wir uns jetzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Vor allem du hast gesagt, ich bin überzeugt, dass Lyon Juventus ausschalten wird. Genau das ist passiert. Warum ist das passiert?
Ja, also ich glaube, der Hauptfaktor war, weil sie das Hinspiel 1-0 gewonnen haben. Ja? Sie haben das sehr, sehr clever verteidigt. Sie sind früh in Führung gegangen durch einen Elfmeter. Und dann haben sie sich einfach weit zurückgezogen und haben das gut wegverteidigt. Sie haben auch Glück gehabt in dem Spiel, muss man auch ganz klar sagen. Aber als klarer Außenseiter gegen so ein Top-Team wie Juventus Turin musst du eben auch in gewissen Situationen einfach mal Glück haben, um dann eben auch in den Bereich der besten 8 Mannschaften zu kommen. Das ist ja ganz klar. Kein Mensch der Welt hätte vorher getippt, dass Olympique Lyon wahrscheinlich zu den besten 8 Mannschaften in Europa gehört. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und dazu kommt für mich einfach, das haben wir ja auch thematisiert, dass Juventus Turin einfach komplett abhängig von Cristiano Ronaldo auch wieder war, der selber noch eine Riesenchance verballert hat. Aber ohne ihn wäre diese Mannschaft wahrscheinlich in dieser Saison generell kein Top-Team gewesen. Keine Ahnung, was das Problem war, aber ich habe weder dieses offensive Spiel, was wir von Maurizio Sarri vor allem aus Neapel kennen, gesehen, noch habe ich da den totalen Zusammenhalt, den totalen Glauben an sich selbst gesehen. Also ja, scheinbar auch durch den Trainerwechsel, obwohl sie die Meisterschaft gewonnen haben, scheint einiges schiefgelaufen sein. Es ist super schwierig, das als Außenstehender zu beurteilen. Du bist ja eher Italien-Experte. Ich glaube, du hast da mehr mitbekommen als ich. Aber ja, es war für mich einfach auch keine überzeugende Saison von Juve. Von daher ist es für mich auch folgerichtig. Und auch, ich gönne es Lyon auch. Sie haben jetzt gefühlt ein halbes Jahr keinen Ball mehr am Fuß gehabt in Pflichtspielen. Außer natürlich die Woche davor gegen Paris Saint-Germain im Ligapokalfinale. Und dann so einen Hochkaräter auszuschalten, finde ich richtig gut. Und die werden Selbstvertrauen gesammelt haben. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Also muss man jetzt abwarten. Aber ich glaube, du kannst besser beurteilen als ich, warum Juve mehr oder weniger enttäuschend auch die Saison abgeschlossen hat.
Ja, es war ja auch schon in der Serie A so, dass am Ende des Tages Juve vor allem auch deswegen Meister geworden ist, weil halt sowohl Inter es nicht bis zum Schluss durchziehen konnte, die gute Form in der frühen Phase der Saison, da hatten sie einfach eine lange Durchstrecke, wo sie einfach nicht mehr die Punkte geholt haben, um oben dran zu bleiben oder sogar vor Juve zu bleiben. Dann war Lazio dran, ja, vor der Unterbrechung, haben dann aber nach der Unterbrechung einfach viel zu viele Punkte liegen lassen, wo auch Juve viele Punkte hat liegen lassen, aber Lazio hat halt noch mehr liegen lassen. Die einzigen, die da wirklich beständig waren und näher rangekommen sind, war Atalanta Bergamo. Die waren aber davor schon etwas zu weit weg. Von dem her, es war schon in der Serie A absehbar, dass das nicht das Jahr von Juventus Turin ist und dass das mit Maurizio Sarri und Juve halt einfach auch nicht passt. Er ist so stark auf Gonzalo Higuain aus, egal wo er ist, ob in Neapel und Chelsea oder jetzt bei Juve. Ich weiß manchmal nicht, ob das weißer letzter Schluss ist, mit Gonzalo Higuain das Ding so durchzuziehen, wie es Maurizio Sarri in den letzten 3 Jahren immer vorgehabt hat. Mit Sicherheit in Neapel ganz, ganz erfolgreich gewesen, bei Chelsea schon eher weniger. Und auch jetzt, ich glaube nicht, dass Cristiano Ronaldos kongenialer Partner bei Juventus Gonzalo Higuain ist. Und das sehe ich als einer der Knackpunkte in der Saison, warum auch ein Offensivspiel von Juve nicht alles so hingehauen hat, wie das an sich von den Namen ja wahrscheinlich hinten hätte müssen. Ich bin da sehr gespannt, wie das nächstes Jahr aussehen wird. Ich glaube, dass im Kader auch die eine oder andere Veränderung auch anstehen wird, vor allem offensiv. Und ja, wünschen wir da den Turinern auch eine bessere Champions League-Saison im nächsten Jahr, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Signore Agnelli irgendwann auch ungeduldig wird, wenn er dann so viel Geld in den Kader reinsteckt. Und dann eben gegen vermeintlich schwächere Mannschaften wie gegen Ajax letztes Jahr im Viertelfinale und jetzt Lyon ausscheidet. Das dürfte dem Big Boss nicht so gut gefallen. Mal schauen, wie es Andrea Pirlo in der nächsten Saison machen wird. Dann kommen wir zu dem Spiel am Samstagabend noch kurz. wie zu erwarten, aber doch sehr überraschend, finde ich, ein ganz schön lockerer Spaziergang fast schon vom FC Bayern, oder? Ich sage es mal aus der Fansicht so, du wirst es jetzt als Profitrainer ein bisschen anders sehen und die harte Arbeit dahinter auch sehen, aber für mich war das wirklich ein gehobenes Trainingsspiel, was ich da gestern gesehen habe.
Also vorweg einfach auch wieder sehr, sehr überzeugend, die Bayern. Allerdings auch mit ein paar Schwächen, die ich schon auch gesehen habe, die wir auch später thematisieren können. Aber also für mich schon auch eine enorme Enttäuschung, was Chelsea angeboten hat. Also das war auch eine Frage, wo ich dich noch fragen wollte. So lobend wir über die Bundesliga waren nach Corona, auch ohne Fans, umso enttäuschter bin ich teilweise von dem Niveau in der Champions League jetzt, muss ich sagen. Ich bin mir unschlüssig, ob es mit der Müdigkeit nach dieser Megasaison zu tun hat oder wirklich fehlende Fans. Weil wenn ich jetzt Chelsea gestern gesehen habe, also wenn Bayern noch einen Ticken ernster gemacht hätte, dann hätte das auch ein richtiges Debakel in meinen Augen geben können. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich von sich selber überzeugt sind. Ich weiß nicht, ob sie komplett Angst vor Bayern hatten, aber für mich war das schon auch wirklich ein enttäuschender Auftritt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also
komplett enttäuschend. Also ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass Bayern das gestern so locker daher spielen kann, weil ich ehrlicherweise hättest du mich vor dem Spiel gefragt, hätte ich dir gesagt, nein, ich glaube, dass Chelsea erstmal in Führung gehen wird und dann werden die Bayern wach und dann wird es am Ende wahrscheinlich unentschieden ausgehen. Ich hätte da auch ein ganz cooles Spiel erwartet, was aber schon die Bayern so ein bisschen herausfordert, das schon. Dass es Chelsea am Ende des Tages den Bayern so einfach macht, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich versuche mich da immer selber in die Situation reinzuversetzen. Wenn ich da auf den Platz gehe, wie meine Mentalität vor dem Spiel wäre und in dem Augenblick, wo ich auf dem Platz bin, dann möchte ich doch als Spieler, und das wird mir wahrscheinlich auch der Trainer sagen, wenn wir in Führung gehen, schaut die Welt ganz anders aus. Auch wenn wir 3-0 das erste Spiel verloren haben zu Hause an der Stamford Bridge. Und da habe ich halt gar nichts gesehen, dass die überhaupt vorgehabt haben, in Führung zu gehen. Also es war wie, gut, wir haben jetzt alles hinter uns. Wir haben das FA Cup-Finale letzte Woche gespielt und verloren. Wir sind sicher in der Champions League durch Platz 3 in der Premier League. Und jetzt müssen wir halt noch hier formell wegen gegen die Bayern das Rückspiel noch bestreiten. So erschien mir Chelsea gestern und das hat mich, muss ich sagen, insgesamt sehr enttäuscht, weil ich von Frank Lampard und von dieser jungen Mannschaft an sich sehr viel halte. Die müssen sich was überlegen auf der Torhüterposition. Das passt überhaupt nicht, dass da der 38-jährige Willy Caballero da noch entsprechend bei Chelsea im Tor steht. Von der Qualität her nicht, von der Fitness her nicht. Die haben 80 Millionen vor 2 Jahren für Kepa nach Bilbao investiert, dafür, dass jetzt beim zweiten Trainer eigentlich schon auf dem Abstellgleis dann entsprechend landet. Man hört von Jan Oblak, da bin ich ganz, ganz gespannt, ob Atletico Madrid den gehen lässt. Da bin ich sehr gespannt, wie da die Puzzleteile bei Chelsea noch zusammengesteckt werden. Kai Havertz hat man gestern gesehen, ja, würde dem Chelsea-Spiel gut tun, ja, das definitiv. Aber die müssen auch hinten was machen. Also auf Torhüterpositionen, für mich brauchen die auch noch einen gestandenen Innenverteidiger, der etwas mehr Qualität reinbringt. Das sind sehr viele gute Jungs mit gutem Talent, aber diesen Mörder-Innenverteidiger, den du als Top-Team einfach brauchst, so wie es eben ein Ramos ist bei Real Madrid oder ein Piqué seit Jahren bei Barcelona, das brauchst du halt dann entsprechend auch und das fehlt mir bei Chelsea. Und ja, dann gehen wir mal ganz kurz noch auf das Spiel von Barca gegen Neapel. Auch keine allzu große Überraschung, kein besonders toller Auftritt von Barcelona, aber am Ende hat es der Chef wieder gerichtet. Lionel Messi steht nun im Viertelfinale gegen die Bayern nächsten Freitag. Wir bleiben dabei, dass Bayern da unser Top-Favorit ist, oder? Bei dem Spiel.
Ja, die Bayern waren einfach auch gut. Was mich bei den Bayern einfach auch begeistert, ist eben, dass ich bei jedem Spieler diese Gier sehe, dass sie unbedingt diesen Pokal holen wollen. Auch bei den Einwechselspielern. Tolisso kam rein, Tor gemacht. Odriozola, korrigiere mich, wenn ich ihn falsch ausspreche, kam rein.
Odriozola?
Ja, Flanke, Tor und hat sich mehr gefreut, also hat sich nach so einer beschissenen Rückrunde für ihn aber sowas von gefreut. Also, und alle haben sich für ihn gefreut. Das sind für mich immer so Indizien, dass es in der Truppe einfach stimmt. Ja, sie sind brutal selbstbewusst, Sie haben ein brutal gutes Pressingverhalten. 2 von 4 Toren ja wirklich nach Ballgewinn im Mittelfeld. Vorne auf Lewandowski und Bum hat schon geklingelt. Ja. Dazu kommt, dass Perisic für mich ein super Spiel gemacht hat, der eigentlich gar nicht so auf dem Zettel stand. Thiago ein gutes Spiel gemacht hat. Allerdings trotzdem, dieses Duo Goretzka und Thiago ist eben für mich doch einen Ticken zu offensiv. Denn die Bayern hatten immer dann Probleme, wenn Chelsea in den Rücken der beiden Sechser gekommen ist, wie eben auch bei dem Tor von Hudson-Odoi, das zurückgenommen wurde. Dann hatten die Bayern Probleme. Und da müssen sie auch gegen Barcelona die richtige Balance finden. Ja? Nichtsdestotrotz ist für mich Bayern ganz, ganz klarer Favorit. Wenn sie Messi schaffen, auszuschalten, sie strotzen vor Selbstbewusstsein. Barcelona kämpft irgendwie mit sich selber. Ich wäre schwer enttäuscht und schwer überrascht, wenn die Bayern nicht ins Halbfinale kommen würden, muss ich ehrlicherweise sagen.
Also wir gehen davon aus, dass es die Bayern auch, wir waren ja alle sehr gespannt, wie das nach 4 Wochen Pause sein wird, wie die Bayern da zurückkommen aus dieser Pause. Wir sind, denke ich, alle überzeugt, dass die Bayern nach wie vor in guter Form sind und deswegen bleiben wir auch gerne bei unserem Tipp, dass es auch gegen Barcelona reichen wird. Hoffen wir alle zusammen und ja, am Ende oder noch nicht ganz am Ende, Mitte des Weges, wäre dann ein Halbfinale gegen Pep und Man City. Aber das wäre auch schon eine coole Nummer. Also da wäre jetzt ab sofort schon Bas, Man City, also wenn das die Bayern am Ende den Henkelpott in die Höhe strecken, dann haben sie es aber auch richtig verdient, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ich habe mal eine generelle Frage noch zu diesem Format jetzt. Wie findest du das, dass am Ende einer Saison die Champions League aus Fansicht wie eine Art Mini-Europameisterschaft jetzt noch zu Ende gespielt wird?
Gut, weil ich es sehr schade finden würde, wenn es der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball einfach quasi ein Jahr ausgesetzt hätte. Ich wünsche mir das aber nicht für die Zukunft, dieses Format. Nee? Es ist schon so, dass dieses mit Hin- und Rückspiel und Ende Mai, Anfang Juni, dann der Samstag mit dem Champions-League-Finale, das ist schon was ganz anderes. Ich meine, jetzt ist nochmal besondere Situation und ich habe in meinem Leben selten so geschwitzt beim Fußball gucken wie die letzten 2 Abende. Ja, also das passt ja von der Zeitraum schon eher schon nicht. Ne? Aber nee, es ist jetzt mal cool. Es gefällt mir, weil es auch die Situation erfordert, finde ich das eine gute Lösung. Aber ich hätte es schon gern ab der neuen Saison wieder in dem alten Format. Es ist für mich auch fairer.
Wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen drüber generell philosophiert, was unserer Meinung oder auch deiner Meinung nach aus Fansicht ja so ein bisschen falsch läuft im Fußball, dass das Rad eben auch überspannt wird. Und ein Kritikpunkt, den ich von Fans immer höre, den ich auch durchaus nachvollziehen kann, ist quasi, dass die Leute praktisch schon übersättigt sind, da du ja wirklich von Montag bis Sonntag jeden Tag das Produkt Fußball mehr oder weniger gezwungen wärst, fast schon das zu schauen. Und wenn wir diesen Kritikpunkt nehmen, finde ich, ist das doch eigentlich eine geile Variante. Ich meine, dass wir jetzt im August spielen, es liegt ja auch daran, dass alle Ligen mindestens 4 Wochen pausiert haben. Ja? Wenn du jetzt Ende Mai eine Art Mini-EM als Champions-League-Endturnier spielen würdest, ich finde die Gedanken gar nicht so schlecht. Wenn du dadurch, die Mannschaften haben mehr Zeit, sich auf ihre europäischen Wettbewerbe, also auf ihre nationalen Wettbewerbe vorzubereiten. Du hast nicht jede Woche, du kannst von mir aus ja auch die Gruppenphase ein bisschen länger rauszögern, dass der Spielplan bitte vielleicht ein
bisschen... Eben das bitte nicht. Die Gruppenphase länger rauszögern, das wäre der Tod der Champions League. Das ist so... Die Europa League ist deswegen kaputt, Dennis. Also für mich ist die kaputt, die Europa League. Das war früher mal ein ganz attraktiver Wettbewerb als UEFA Cup noch. Aber darüber kann man nachdenken, ja, ob man vielleicht sagt, die Europa League formieren wir um ins alte Format oder eben in so ein Endturnier. Deinen Gedankengang verstehe ich. Das ist ja im Basketball ist es ja mit dem Final Four, ist das ja so im europäischen Spitzenbasketball, dass dann entsprechend in einer Stadt die 4 besten Teams, die in der ganzen Saison über die Europa League ausgespielt haben, dann das Final Four Turnier dann entsprechend in einer Stadt auch bestreiten. Fände ich für die Europa League, um da mal mehr Attraktivität reinzubringen, für die nächsten Jahre einen schlauen Ansatz. Die Champions League selber ist aber so ein gutes Produkt die letzten Jahre gewesen, dass ich aufgrund dessen, dass da die Nachfrage immer noch hoch ist, keinen großen Statuswechsel im Moment sehen würde. Europa League interessiert immer weniger Leute. Und wenn etwas immer weniger Leute interessiert, die Nachfrage immer weniger wird, dann kann man darüber nachdenken, ob man nicht etwas verändert. Aber an einem Produkt, wo die Nachfrage nach wie vor hoch ist, würde ich das eher lassen und eine Gruppenphase noch länger rauszuziehen oder sogar wie eben im Basketball Achtergruppen oder sowas. Das wären nämlich dann entsprechend dann die Folgekonsequenzen, die dann kommen würden. Dann wird die UEFA sagen, okay, können wir machen, dann machen wir aber 4 Achtergruppen. Ja? Und wenn du dann gefühlt 5, 6 Monate erstmal noch eine Liga spielst, zur Bundesliga oder zur Premier League, zur La Liga etc. parallel, das ist, da bin ich absolut überzeugt davon, dass das das Ende von dieser attraktiven Champions League wäre. Bin ich absolut überzeugt. Und deswegen würde ich die Champions League in der Form, wie sie ist, gerne ein bisschen modifizieren, kann man drüber nachdenken, aber nicht eine so große Statusveränderung vornehmen. Das würde ich nicht machen.
Ich verstehe das ja auch. Das ist ja von mir auch nur so ein Gedanke, weil ich einfach so gerade das Gefühl habe, wie geil ist es denn, dass am Ende der Saison nochmal so ein geiles Highlight auf dich wartet.
Ja, gut,
weißt du, wie ich das meine? Das ist ja und ich finde, du würdest vielleicht auch die nationalen Ligen einfach wieder ein Ticken attraktiver machen, weil du nicht permanent Highlight auf Highlight hast, dass du nicht Mittwoch Bayern gegen Real hast und am nächsten Tag spielt dann Paderborn gegen Mainz 05, dass dann die Freude auf Paderborn gegen Mainz 05 wahrscheinlich nicht so groß ist wie auf Bayern Real, ist ja auch irgendwo klar. Ich glaube, du könntest den nationalen Ligen wieder ein Ticken mehr Push geben, indem du sie das Alleinstellungsmerkmal während der Saison gibst. Und am Ende dann nochmal so ein Hammer, wo jeder sich darauf freut. Ich finde es geil, dass jetzt nochmal so viele coole Spiele sind. Aber du hast recht, die Champions League ist das mit Abstand geilste Produkt im Fußball, weil du halt einfach so viel Qualität auf einem Fleck hast. Das ist schon gigantisch.
Aber Europa League, fände ich deinen Vorschlag gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Weil da gehört für mich eine Reform her. Und die Reform, die sie gemacht haben mit einer zweiten Europa League, also Euro League 2, das geht in die völlig falsche Richtung nach meinem Dafürhalten, aber da könnte man über das ein oder andere nachdenken, weil das ist schon auch ein Wettbewerb, wo ich mich als großer Fußballfan jetzt eher dazu mal zwinge, mir das mal anzusehen, weil es ist einfach von der, eben es ist viel, es ist zu viel Fußball und dann ist das halt auch kein attraktiver Wettbewerb mehr noch oben drauf. Deswegen, da wäre ich sehr offen für entsprechende Vorschläge. Ich habe jetzt aber noch ein Thema, Dennis, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Es war auch ein Wunsch von dir, dass wir es heute mal in den Podcast aufnehmen. Ich hatte mir auch notiert, das Thema. Es geht um Ron-Robert Zieler. Ron-Robert Zieler wurde vom Präsidenten von seinem Verein Hannover 96 unter der Woche aber mal richtig gegen die Wand gedrückt. Es hieß, dass allein die Verpflichtung von Ron-Robert Zieler im letzten Sommer ein großer Fehler war. Und dass er sehr gut daran tun würde, den Verein zu verlassen. Ron-Robert Zieler hat noch einen 3-Jahres-Vertrag bei Hannover, zählt zu den Top-Verdienern in Hannover und wird so dermaßen öffentlich vom eigenen Präsidenten angezählt. Die Saison war für Hannover 96 nicht gut und auch für Ron-Robert Zieler nicht gut. Aber Ron-Robert Zieler war einer von vielen, die keine gute Saison gespielt haben bei Hannover 96, das mal klarzustellen. Es kam dann aber jetzt das neue Spielerbündnis, das gewissermaßen so ein bisschen von Mats Hummels angeführt wird und sagte, stopp, das lassen wir jetzt so nicht stehen. Und wir haben zum ersten Mal, vielleicht gefühlt zum allerersten Mal oder zumindest seit langer Zeit zum ersten Mal, tatsächlich mal gesehen, dass ein Fußballer auch in der Öffentlichkeit geschützt wird, von seinen Kollegen geschützt wird. Von Trainern kennen wir das gewissermaßen. Bei Fußballern selber habe ich noch überlegt, ist mir jetzt kein Beispiel eingefallen. Wir reden von einem Verein, dessen Torwart sich vor noch nicht allzu langer Zeit wegen Depressionen das Leben genommen hatte. Ich rede von Robert Enke. Damals war ganz Fußball-Deutschland, auch Martin Kind, schwerst und tief betroffen. Und jetzt stellen wir da einen Torwart wegen einer nicht so guten Saison so an den Pranger. Ich finde es klasse, dass dieses neue Spielerbündnis da ist und genau sich so auch positioniert hast. Wie siehst du dieses neue Spielerbündnis, Dennis?
Also ich sehe das aus zwei Seiten, weil ich sowohl als Spieler sowas schon mehr oder weniger erlebt habe, nicht nur von mir, sondern auch von Kollegen und aber eben auch schon vor allem bei den Würzburger Kickers ja auch so ein bisschen im Management mitgearbeitet habe. Deshalb kann ich beide Seiten beurteilen. Und was mir missfällt, ist, dass Spieler, also es gibt viele, viele Spieler, die sich daneben benehmen, sei Ousmane Dembélé, oder Coutinho, die diesen Streik provoziert haben, also die gestreikt haben, um eben den Wechsel zu provozieren. Das ist eine absolute Sauerei, geht gar nicht. Allerdings geht es für mich auch nicht, dass ein Verein, nachdem du einen Arbeitsvertrag geschlossen hast über 3 Jahre, nach einem Jahr einfach sagt, ja, hart gesagt, jetzt verpiss dich, egal was passiert, du musst weg, obwohl du dir nichts groß zu Schulden kommen hast lassen. Das ist für mich eben dann die beide Seiten. Und so viel Kritik die Spieler immer bekommen, da kommen mir die Vereine teilweise zu gut weg, muss ich sagen. Denn ein Spieler wie Ron-Robert Zieler, der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat und einen Arbeitsvertrag geschlossen hat über 3 Jahre, so in der Öffentlichkeit zu diffamieren, ist schon ein starkes Stück, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, dass ob dieses Spielerbündnis jetzt, ob man das jetzt unbedingt braucht, keine Ahnung, das wird man erst in ein paar Jahren sehen. Aber ich finde es schon gut, dass Spieler auch in Schutz genommen werden, denn sie werden auch sehr, sehr hart, teilweise auch zu Recht, teilweise zu Unrecht kritisiert. Von daher finde ich das gut, dass da eine Reaktion kam, weil ich finde, das muss man auch nicht immer alles so stark über die Öffentlichkeit kommunizieren. Wenn du intern einem Spieler mitteilst, hör zu, du hast ein scheiß Jahr gespielt, wir planen nicht mehr mit dir, lass uns eine Abfindung aushandeln, suchen einen neuen Verein, alles schön und gut.
Ja, klar.
Aber so offensiv, das dann auch über die Presse zu kommunizieren, finde ich auch nicht gut, muss ich ehrlicherweise sagen.
Mein Gedanke, was da der Gedanke von Hannover 96 oder von Martin Kind da sein könnte, ich kenne das nämlich sehr, sehr gut aus der Türkei. Ja, da, wenn es mit einem Spieler nicht mehr passt, bevor mit dem Spieler gesprochen wird, wird es schon über die Medien kommuniziert und es wird den Fans wirklich der Spieler zum Fraß vorgeworfen, weil der Spieler soll ja weg, ja, und wenn er darauf beharrt, auf seinen Vertrag und das ganze Geld mitnimmt, dann ist er der Spieler der Böse. Wie oft ich das in der Türkei schon erlebt habe, dass der Spieler, der einfach nur seinen Vertrag erfüllen wollte, da wirklich so vor die Fans geschmissen wurde, fand ich immer ganz, ganz daneben. Und ich finde es toll, dass bevor so eine Mentalität im deutschen Fußball jetzt auch noch Einkehr hält, das Spielerbündnis sich wirklich eingeschaltet und gesagt hat, stopp, so machen wir das bitte schön nicht, ja. Und seitdem kommt auch von Hannover Seite auch nichts mehr. Man hört zwar das eine oder andere Gerücht, dass Robert Zieler mit dem 1. FC Köln auch verhandelt, aber darum geht es nicht, der kann ja wechseln. Aber was da stattgefunden hat, ist nichts anderes als eine ganz billige Nummer, um einfach sich Geld zu sparen und dabei jemanden, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, vor einen Haufen Fans als Fraß vorzuwerfen. Also wirklich ganz daneben. Ich bin froh, dass es so etwas wie das neue Spielerbündnis gibt. Und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch das ein oder andere Beispiel erleben, wo man sich vielleicht mehr hütet, etwas in der Öffentlichkeit zu sagen, weil eben die Interessenvertretung der Spieler jetzt auch mehr da ist. Ich fand es immer sehr schade. Wir haben in der Pandemiezeit, da hat jeder gesprochen, jeder Politiker über die Bundesliga, jeder Funktionär etc. Nur ich habe keinen Spieler reden hören in der ganzen Pandemiezeit. Die hätten spielen sollen, von denen habe ich nie jemanden reden hören. Das ist ja auch der Grund, warum dieses Spielerbündnis auch gegründet wurde. Und von dem her finde ich das komplett in Ordnung. Ja, wir sind immer ganz dazu geneigt zu sagen, die werden ja fürstlich entlohnt und die sollen sich nicht so anstellen etc. und behandeln ja die Spieler auch gerne mal als überbezahlte Menschen, die einfach zu gehorchen haben, ja, auch als Fans. So ticken wir auch oft, das muss man einfach zugeben. Korrekt ist das aber nicht, von dem her ist das Ganze, wie es jetzt da entsprechend Hannover abläuft und durch das Spielerbündnis auch da aufgefangen wurde, finde ich das mehr als sympathisch. Jetzt habe ich jetzt ein Thema, was ich mit dir als Top-Thema mit dir angehen möchte, mein lieber Dennis. Es ist ein Wunsch von einem Zuhörer, dass wir über dieses Thema sprechen. Und wir hatten es selber auch schon in der Pipeline, von dem her passt es sehr, sehr gut. Wir wollen mal ein bisschen über Traditionsvereine sprechen. Traditionsvereine möchte ich dich gern erstmal dazu fragen, was bedeutet für dich eigentlich ein Traditionsverein?
Traditionsverein heißt für mich ein Verein, der schon gefühlt seit man denken kann in der Bundesliga oder also immer ja eigentlich schon Bundesliga gespielt hat, der eine fantastische Kulisse hat und einfach eine sehr, sehr große Tradition hat. Allerdings die letzten 10 Jahre oder 5 Jahre ist der Begriff eigentlich eher negativ zu verstehen, weil der Begriff eigentlich in der viel, also in den meisten Fällen für mich immer in negativen Fällen in Verbindung gebracht wird, sei es Mannschaften, die dann absteigen oder eben wieder einen Trainer rausschmeißen oder wieder das Management wechseln. Und ich glaube, das Problem der sogenannten Traditionsmannschaften ist diese Tradition eben so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, denn ich glaube, sie können teilweise auch nur noch überleben, weil sie eben diese treuen Fans haben, aber über Jahre, Jahrzehnte teilweise schlecht gewirtschaftet haben und eben keine echte Philosophie in vielen Vereinen herrschen. Ich glaube, deshalb ist dieser Begriff mittlerweile eher negativ, hat einen negativen Touch gewonnen als diese schöne Sache, die es letztendlich eigentlich ist.
Wenn du jetzt Traditionsvereine dir anschaust, ich nehme jetzt mal das Paradebeispiel, den ersten FC Kaiserslautern. Wir reden über Vereine, die natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, seit sehr, sehr vielen Jahren im deutschen Spitzenfußball oben mitgemischt haben, erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Wir reden da bei Traditionsvereinen oft auch über Vereine, die halt vor 40, 50, 60 Jahren vielleicht auch das letzte Mal in der Bundesliga waren. Aber Lautern ist für mich da ein Paradebeispiel. Ich habe noch zwei Meisterschaften von diesem Verein erlebt. Ja? Ich bin 37 Jahre alt, habe zwei Meisterschaften von diesem Verein erlebt. Jetzt in der dritten Liga im Mittelfeld, kurz vor der Insolvenz gestanden. Ist es das System? Ich meine, viele Fans zu haben, ist ja erstmal etwas sehr, sehr Gutes, wie du schon gerade richtig gesagt hast. Aber ist es das vielleicht das System oder die Erwartungshaltung, was diese Vereine über Jahre wirklich zu straucheln bringt und auch diese zu langen Entscheidungswege. Weil ich habe immer das Gefühl, dass bei diesen neuen Vereinen, ja, also diese Newcomer-Vereine nenne ich es jetzt mal, wie TSG Hoffenheim, RB Leipzig, ganz, ganz kurze Wege, ganz, ganz kurze Entscheidungswege bestehen. Bei Vereinen wie Kaiserslautern, Hamburg etc. habe ich aber immer das Gefühl, auch bei Nürnberg, dass da ein riesen Rattenschwanz an Entscheidungswegen erstmal gelaufen werden muss, bis man wirklich dann zu einer Entscheidung kommt, die auch nicht immer gut sein muss. Sind wir da einer Meinung, dass das vielleicht das Hauptproblem von diesen Vereinen ist, was die letzten Jahre eben diesen Absturz auch ermöglicht hat?
Ich glaube, ohne jetzt genauer auf einen Verein einzugehen, ist das Hauptproblem, glaube ich, das gebe ich dir zu 100% recht, mit diesen langen Wegen der Entscheidungsfindung. Und ich glaube, das Hauptproblem über viele Jahre bei vielen Vereinen war eben, dass du vor allem in Vorstandsriegen, in Aufsichtsräten relativ wenig Fußballkompetenz hattest. Und dass du viele Leute in diesen Gremien hattest, die sich über den Fußball, über die Vereine bereichern wollten, vielleicht gar nicht finanziell, aber eben auch dadurch einen gewissen Status erreichen wollten, aber gar nicht aus dem Thema kommen, ja. Und wenn du dann natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung aufgrund der früheren Erfolge hast, dann das eigentliche Thema aber vielleicht gar nicht so beurteilen kannst wie Leute, die aus dem Fußball kommen, dann eben auch noch ganz, ganz viele Leute mitreden. Es gibt ja das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Ja, und das ist dann einfach eine sehr, sehr tödliche Mischung. Dann haben diese Vereine eben auch einen gigantischen Kostenapparat, da die Spieler meistens gut verdient haben, da extrem viele Mitarbeiter dahinter stecken meistens. Und dann ist eine enorme Erwartungshaltung, heißt auch schnelle Unzufriedenheit bei relativ schnellen Erfolgslosigkeit. Das ist einfach ein Gemisch, was sehr, sehr explosiv ist, ja. Und wenn du dann noch in der Regel keine klare Philosophie hast, viele Manager, Sportdirektoren, Sportvorstände und Trainer verschleißt, permanent halbe Mannschaften pro Saison austauscht, dann wundert mich das nicht, dass du einfach nicht erfolgreich bist. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn du nach einer gewissen Zeit eventuell eben auch Geldprobleme hast. Das Hauptproblem meiner Meinung nach ist allerdings die Philosophiefrage. Ja, Kaiserslautern habe ich selber noch miterlebt. Kaiserslautern gegen Mainz 05 in der zweiten Liga war das erste Spiel, das ich in meinem Leben als Balljunge begleitet habe. Derby, großes Derby für Mainz 05. Und es war die Saison, in der Mainz 05 in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ja? Und wenn du allein diesen Vergleich, Mainz 05, Kaiserslautern, das sind Welten, ja? Ein Weltverein gefühlt wie Kaiserslautern und ein kleiner Provinzverein wie Mainz 05. Aber Mainz 05 hatte eine Philosophie, hat jahrelang, jahrzehntelang denselben Sportdirektor gehabt, hat jahrelang auf dieselben Trainer vertraut, hat eine Philosophie entwickelt. Und deshalb, auch wenn sie viel, viel bescheidenere Möglichkeiten haben, sind sie mittlerweile etablierter Bundesligist und Kaiserslautern kämpft ums Überleben in der dritten Liga. Das ist der kleine, aber feine Unterschied.
Ich habe jetzt eine Frage an dich. Bitte um eine ehrliche Antwort. Ich lese jetzt erstmal ein paar Namen vor und danach stelle ich dir die Frage. Thorsten Fink, Rodolfo Cardoso, Bert van Marwijk, Mirko Slomka, Joe Zimbauer, Bruno Labbadia, Markus Gisdol, Bernd Hollerbach, Christian Tietz, Hannes Wolf, Dieter Hecking. Was habe ich gerade aufgezählt, Dennis?
Die ehemaligen HSV-Trainer.
Die HSV-Trainer und zwar seit Oktober 2011, also vor den letzten nicht mal ganz 9 Jahren. Habe ein Dutzend Namen, glaube ich, gerade aufgezählt. Wenn man die jetzt mal alle sich anschaut, nach ihrer HSV-Zeit, die kamen ja alle mit gewissen Erfolgen zum HSV, mussten die alle mal ein, zwei Schritte dann zurückgehen. Also es ist, war jetzt für alle erstmal nicht der Riesensprung in der Karriere, beim HSV trainiert zu haben. Du als junger Trainer, was würdest du heute bevorzugen, wenn dich der HSV anruft und TSG Hoffenheim anrufen würde? Wenn du das zum Beispiel dir anschaust, was würdest du bevorzugen?
Das ist so natürlich schwer zu beantworten. Ja. Ich wäre hochglücklich, wenn einer von beiden anrufen würde, weil du dann die Chance hättest, in einem geilen Verein zu arbeiten. Natürlich hast du im Moment de facto, es steht einfach fest, dass Hoffenheim Bundesliga spielt und der HSV zweite Bundesliga. Ich finde den HSV aber trotzdem immer hochspannend, weil du natürlich, glaube ich, trotzdem immer dir selber zutraust, diesen schwierigen Verein hinzubekommen. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch dieser Punkt, warum so viele erfolgreiche Trainer dann auch den Weg zum HSV gegangen sind, weil das Potenzial ja gigantisch ist. Allerdings glaube ich, dass es für einen jungen Trainer schon von Vorteil sein kann, wenn du in einem sehr, sehr ruhigen Umfeld arbeiten kannst, mit ganz klarer Philosophie, mit ganz klarer, realistischer Erwartungshaltung, wie ich das, glaube ich, in Hoffenheim wahrnehme. Deshalb, wir haben ja jetzt das Beispiel, ein Sebastian Hoeneß, das ist, glaube ich, ein Top-Trainer, geiler Verein. Also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das eine richtige Erfolgsstory wird, weil, glaube ich, auch die Gegebenheiten in Hoffenheim passen. Er Zeit bekommen wird, da auch was zu entwickeln, wie es Julian Nagelsmann auch bekommen hat, wie es Thomas Tuchel in Mainz bekommen hat zum Beispiel. Da gibt es ja viele tolle Beispiele. Ja. Deshalb glaube ich, dass es für einen jungen Trainer zu 1000% von Vorteil ist, wenn du in einem ruhigen Umfeld arbeiten kannst.
Und genau das ist für mich der Knackpunkt bei diesem Traditionsverein, Dennis. Also ihr müsst doch als Traditionsverein, es muss doch für euch eine Motivation sein, dass junge aufstrebende Spieler wie auch Trainer lieber euch bevorzugen als die sogenannten Newcomer-Vereine. Unser Top-Talent in Deutschland als Trainer ist Julian Nagelsmann. Ich sage immer noch Top-Talent, weil er so jung ist, aber an sich ist es schon ein ganz, ganz gestanden international renommierter Trainer. Aber er hat seine beiden Profi-Erfahrungen eben bei solchen Newcomer-Clubs gemacht oder macht sie nach wie vor bei Hoffenheim und jetzt bei RB Leipzig. Und es ist wirklich das Richtige, das Beste, was er hätte jemals machen können, weil ich habe gerade aufgezählt, was beim HSV so alles passiert ist. Es waren ja alles gute Trainer, die da hingekommen sind. Ja, aber was dann entsprechend in der Folge war, ist für mich immer das Thema, was ich auch beim 1. FC Nürnberg sehe und bei vielen anderen Traditionsvereinen sehe. Es ist eine Hammer-Anlockungskraft, davon bin ich überzeugt, zu solchen Vereinen zu gehen. Wir haben jetzt in Nürnberg auch einen ganz jungen Trainer bekommen, 35-jährigen Robert Klaus, der kam als Co-Trainer von RB Leipzig, von Julian Nagelsmann nach Nürnberg. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich hoffe sehr, dass unsere Tradition Und die Erwartungshaltung, die diese Transition immer mit sich bringt, eben nicht so ein Trainertalent am Ende verschleißen wird. Ich bin da guter Dinge, weil mit Dieter Hecking ein sehr renommierter Sportvorstand auch da ist, also als Fußballfachmann renommierter Mann auch da ist. Aber was ich wirklich glaube, ist, das System muss mal verändert werden. Auch die Fans müssen sich da etwas umstellen. Ich kann nun mal nicht an den alten Erfolgen immer mich festbeißen. Natürlich ist der FC Nürnberg bis heute der Verein mit den zweitmeisten Meisterschaften in Deutschland. Ja, das ist an sich Wahnsinn, wenn du überlegst, dass 1968 die letzte Meisterschaft war. Aber der Fußball hat sich so stark verändert, nicht nur in den letzten 50 Jahren, auch in den letzten 10 Jahren. Und da in diesen letzten 10 Jahren sieht man ja auch, wie sehr diese Newcomer-Vereine nach vorne gekommen sind und die Traditionsvereine, viele von denen, Schritte nach hinten gemacht haben. Und diese Thematik ist für mich der absolute Knackpunkt, weil mir macht es natürlich viel mehr Spaß, sage ich dir auch ganz offen. Wenn ich einen absoluten Traditionsverein, gut geführten in der Bundesliga sehe, als jetzt vielleicht den siebten Newcomer-Club in den letzten 10 Jahren. Ja, das ist völlig klar. Ich kann mich immer wieder an dieses Achtelfinale von Wolfsburg in der Champions League erinnern, als sie gegen Gent, ich glaube, vor 13.000 oder 14.000 Zuschauern unter der Woche ein Champions League Achtelfinale gespielt haben. Da hat mir das Herz geblutet, Dennis. Wir sind hier eine Fußballnation. Wir sind bekannt weltweit für unsere schönen und vollen Stadien. Und da hatten wir einen Champions League Achtelfinalisten mit 14.000 Zuschauern im Stadion. Wie gesagt, Champions League Achtelfinale. Also, das ist natürlich was anderes, wenn da Borussia Mönchengladbach da drin steht oder der HSV stehen würde. Aber das geht natürlich entsprechend auch nur durch Systeme, durch konsequente Wege. Ich habe gerade Gladbach gesagt, auch ein Traditionsverein.
Ja,
Da
und da will
gibt's.
ich mal kurz einhaken, Aytac. Ja,
Gerne.
wir reden ja immer Traditionsverein immer nur im negativen Beispiel, immer nur. VfB Stuttgart abgestiegen, Traditionsverein. Hamburger SV abgestiegen, Traditionsverein. Kaiserslautern, große Probleme, dritte Liga, Traditionsverein. Alemannia Aachen, riesengroße Probleme, Traditionsverein.
Essen.
Essen, ja, da gibt es ja tausende Beispiele dafür. Und jetzt frage ich dich mal, ja, ich nenne dir jetzt mal aus meiner Sicht drei Traditionsvereine. Und frag dich, warum das genau das andere Beispiel ist. Okay, drei Stück. Du hast eben schon gesagt, Borussia Mönchengladbach. Dann sage ich noch Borussia Dortmund. Und dann sage ich noch Bayern München. Warum sind die, warum sind, sind für mich Traditionsvereine oder sehe ich das falsch?
Absolute Traditionsvereine
Und
haben
ja,
alle
und
drei
warum?
seit
Genau.
gefühlt 100 Jahren die gleiche sportliche Führung. Mit
Genau.
Kalle Rummenigge
Max
und
Eberl, Aki
Max
Watzke,
Eberl,
Michael
Matzki
Zorc.
Zorc, richtig.
Ja, und das ist doch die Erklärung schlechthin. Ja, alle drei Vereine haben eine Philosophie. Alle drei Vereine, vor allem Dortmund und Borussia Mönchengladbach, haben auch in der jüngeren Vergangenheit ja noch sehr, sehr schwierige Phasen durchgemacht. Borussia Mönchengladbach war eigentlich schon so gut wie abgestiegen, als Lucien Favre zum Trainer ernannt wurde. Max Eberl war damals schon Sportdirektor. Kein Mensch weiß, was aus Max Eberl geworden wäre, wenn sie in dem Jahr abgestiegen wären. Borussia Dortmund stand kurz vor der Pleite, als Aki Watzke und Michael Zorc den Verein übernommen haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Michael Zorc zu Beginn sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Ja? Die Bayern
Richtig.
sind eine jahrzehntelange Erfolgsstory, das kann man vielleicht mal ein bisschen
Aber auch
ausklammern,
durch diese Leute, auch
aber
durch
auch
Hoeneß,
durch
Rummenigge.
Kontinuität. Mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, jetzt mit Oliver Kahn, Salihamidzic. Das sind alles Jungs, die wirklich das Spiel selber erlebt haben, die wissen, was im Fußball gefragt ist. Und der entscheidende Punkt ist aber, alle drei Vereine haben eine Philosophie. Ob die einem gefällt oder nicht, ist ja erstmal scheißegal. Aber alle drei Vereine haben eine Philosophie. Und deshalb sind sie meiner Meinung nach erfolgreich. Der größte Fehler, den bei Traditionsvereinen meiner Meinung nach gemacht wird, ist, dass Traditionsvereine ihre Philosophie von dem jeweiligen Trainer bestimmen lassen. Heißt, wenn du jetzt Sportdirektor bist und schmeißt den Trainer raus, holst du den nächsten Trainer und er bestimmt die Philosophie des Vereins. Es muss aber umgekehrt sein. Du als Verein musst die Philosophie vorgeben und danach wählst du den Trainer aus. Und wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn aussortieren. Und wählst dann trotzdem wieder den nächsten Trainer aus, der nach dieser Philosophie arbeitet. Dann kannst du kontinuierlich Erfolg dir erarbeiten. Wenn du aber wenn du jedes halbe Jahr oder alle 2 Jahre die Philosophie wechselst, dann kannst du keinen nachhaltigen Erfolg haben, da du weder in deinem Unterbau, im Jugendbereich, weder im Verein, keiner weiß so richtig, wonach eigentlich gearbeitet wird. Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz schlimmer Punkt. Und das ist für mich auch die Hauptfrage. Warum hat nicht jeder Verein eine ganz klare Philosophie? Das ist für mich einfach unverständlich.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich. Du hast schon ein bisschen vorhin auch erwähnt, dass du bei den Würzburger Kickers auch ein bisschen Management hier reinschnuppern konntest. Du warst Scout, jetzt bist du als Trainer, Spieler warst du sowieso. Wenn du das jetzt alles, was du gerade gesagt hast, aber kurz Revue passieren lässt, was die Erfolgskonzepte von diesen einzelnen Vereinen waren, überhaupt, kann es überhaupt funktionieren, dass jemand, der nicht aus dem Fußball kommt, ich erinnere, HSV, teilweise 11 Aufsichtsräte, nicht einer, der aus dem Fußball gekommen ist, aber über diesen Verein über Jahre bestimmt haben. Kann das überhaupt funktionieren? Ich bin doch, wenn ich komme selber, ich war nie Profifußballer. Wenn ich jetzt aber Aufsichtsrat oder Vorstand von einem Bundesliga-Verein bin, ob erste oder zweite Bundesliga, ist ja egal, Traditionsmannschaft, viele, viele Fans. Viel Unruhe, weil vielleicht die letzten drei Spiele nicht gewonnen wurden und ich sehe und lese in den sozialen Medien, viel mehr Fans, die dann vielleicht den Kopf des Trainers fordern oder den Kopf vom Manager fordern, etc. pp. Kann ich als jemand, der nicht aus dieser Branche kommt, der nicht weiß, was überhaupt alles wichtig ist für diesen überhaupt da eine Entscheidung treffen, die vernünftig ist, wenn ich da überhaupt keine Ahnung davon habe und das nie, diesen Steinbruch nie gehabt habe, das interessiert mich mal, wie du das siehst.
Also, bevor ich jetzt auf deine Frage eingehe, würde ich erstmal die Frage stellen, für was brauchst du 11 Aufsichtsräte? Ja, das
Ja,
ist für mich ein
keine
großes
Frage, richtig.
Mysterium. Und ich sage zum Teil ja, aber auch zum Teil nein. Denn dann nehme ich auch wieder die Bayern als sehr, sehr gutes Beispiel. Du hast Karl-Heinz Rummenigge im Vorstand, du hast Oliver Kahn im Vorstand, du hast Hasan Salihamidzic jetzt auch im Vorstand. Du hast aber auch einen Finanzexperten, ich glaube, Dresen ist der Name.
Riesen, ja.
Der eine Bankkarriere gemacht hat, der für mich der absolut richtige Mann ist, da er einfach aus der Finanzwelt kommt. Du hast mit Herbert Hainer einen Präsidenten, der auch nicht direkt aus dem Fußball kommt, der allerdings eine
Aber die
Weltfirma
entscheiden.
wie Adidas geführt hat, der weiß, wie,
Die.
und der FC Bayern ist auch mittlerweile ein Weltunternehmen, der weiß, wie man so
Absolut.
ein Unternehmen führt. Aber die sportlichen Entscheidungen
Eben.
sind bei Entscheidungsträgern aus dem Fußball. Und das ist für mich unumgänglich. Deshalb finde ich die Entscheidung sehr sympathisch, dass der 1. FC Nürnberg, dein Herzensverein, zum Beispiel jetzt Dieter Hecking als Sportvorstand installiert hat. Ja, dann muss er aber auch die freie Entscheidungsgewalt im sportlichen Bereich meiner Meinung nach haben. Er
Weil
muss sich verantworten.
andere kannst du Nürnberg nicht haben, weil ich sage dir ganz ehrlich, in dem Verein steckt nicht so viel Fußballfachkompetenz. Also von dem her muss erst sowieso bekommen. Meinung, ja.
Also ich glaube, das ist gar nicht so schwer zu beantworten, was schiefläuft. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach die Kontinuität, dass du die Kontinuität und die, also die Kontinuität ist ja die Folge daraus, dass eben für mich keine Philosophie besteht. Alle Vereine, Freiburg, Mainz, das sind ja diese Paradebeispiele, wie du mit wenig Mitteln, ja, als so als gallisches Dorf dich in der Bundesliga etablieren kannst. Die haben aber eine ganz, ganz klare Philosophie. Und dann steigt Freiburg eben mal ab mit Christian Streich. Dann gehen sie aber mit ihm eben diesen Weg auch weiter, weil sie von ihrer Philosophie überzeugt sind, weil er jahrelang diese Philosophie gelebt hat. Mainz 05 mit Jürgen Klopp abgestiegen, nicht rausgeschmissen, sondern weitergearbeitet. Und das sind für mich einfach die Beispiele, wie du auch mit wenig Mitteln sehr, sehr erfolgreich sein kannst. Ich finde es auch hochsympathisch, dass der SC Paderborn nicht den Trainer wechselt, sondern mit Baumgart weitermacht. Er hat einfach einen sensationellen Weg mit dieser Truppe eingeschlagen. Man sieht eine ganz, ganz klare Handschrift von diesem Trainer. Dann geh mit ihm auch verdammt nochmal den Weg weiter. Etablier vielleicht wieder ein Jahr in der zweiten Liga, weil eben auch am Beispiel Nürnberg sieht man ja, wie schwierig das nach einem Abstieg auch sein kann. Und im zweiten Jahr greifen wir eben wieder an. Eben anhand von unserer Philosophie verstärken wir die Truppe wieder. Jeder im Verein weiß, worum es geht. Dann kannst du erfolgreich sein. Aber selbst mit viel Geld ohne Philosophie ist es heutzutage im Fußball einfach sehr, sehr, sehr schwierig, weil du brauchst Ruhe, du brauchst Leute, die Vertrauen spüren vom Vorstand, Die Medienwelt ist so, so schwierig geworden. Wenn du da kein Rückhalt und kein Vertrauen aus dem eigenen Verein spürst, dann hast du sowohl als Trainer, als Sportdirektor, als Sportvorstand hast du einfach heutzutage keine Chance mehr. Da frisst sich die Medienlandschaft auf. Das ist leider einfach so.
Wir senden viele Grüße an die Traditionsvereine, die aktuell und in den letzten Jahren etwas negativ behaftet sind. Mit viel, viel Philosophie wünschen, würde ich sagen, zum Abschluss, lieber Dennis. Ich danke dir für diese konstruktive Diskussion. Ich denke, dass wir da das eine oder andere aufgreifen konnten und ganz sicher auch da noch mehrere Folgen mit Traditionsvereinen auch voll machen könnten. Aber im Endeffekt bin ich der Meinung, dass das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, wirklich das einzig Wahre ist und die einzige Wahrheit auch hinter diesem Negativtrend auch ist und für die Zukunft einen positiven Trend herbeiführen kann, ist eine konsequent geführte Philosophie mit Leuten, die auch aus diesem Fußballgeschäft kommen und das erlebt haben und erleben und dann entsprechend auch die sportlichen Entscheidungen zu treffen haben und nicht eben durch ganz, ganz viele Leute, die da vielleicht ihren Status etwas aufbessern wollen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, mein lieber Dennis. Wir werden uns dann nächste Woche zur nächsten Folge wiederfinden. Ganz, ganz herzliche Grüße an alle Zuhörer und so wie wir es heute gemacht haben, machen wir es gerne auch in Zukunft. Sendet uns Themen, wir behandeln das gerne. Gebt uns immer ein, zwei Wochen Vorlaufzeit, bis wir das jeweilige Thema dann entsprechend auch behandeln können als Top-Thema. Ich möchte von dieser Stelle nochmal schwitzige Grüße an alle in der Republik senden. Und Dennis, von dir noch die letzten Worte, bitte.
Ja, danke an den Fragesteller. Ja, uns macht es ja auch großen Spaß, wenn wir erfahren, was euch da draußen interessiert und was euch bewegt. Dann diskutieren wir darüber natürlich auch sehr, sehr gerne. Von daher herzliche Grüße, vielen Dank und schickt uns Fragen, schickt uns Themen, die euch interessieren. Wir freuen uns da wirklich über jedes Feedback, über jede Meldung. Da sind wir sehr, sehr happy drüber. Macht euch alle noch einen schönen, heißen Tag und auch die nächsten Tage viel Spaß am Wasser oder wo auch immer.
Ciao, tschüss zusammen, goodbye.